bin sicher, dass wir einander nicht allein lassen. Wir einander nicht allein
lassen. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Es ist der 24. April 2020, das ist Fest und Flauschig, das ist Spotify. Es ist heute Freitag, ist Ende der Woche und wir sind uns wieder visuell zugeschaltet, mein lieber Kollege Oliver in Berlin.
Hallo Köln, hier ist Berlin.
Ja, es ist Köln, ist nicht ganz richtig, ich bin bei Köln, in der Nähe von Köln, aber Nordrhein-Westfalen, das Land der Möbelhäuser, das deswegen komplett aufgelassen wird, weil Armin Laschet, glaube ich, mit der Möbelhauslobby und der Küchenbauerlobby so ist. Ja. Und deswegen werden Masken verboten und man muss sich, glaube ich, mit in geschlossenen Räumen immer in Küchen aufhalten. Ansonsten verstößt man gegen das Gesetz, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, was mich gerade viel mehr beschäftigt, ich bin jetzt seit über 2 Wochen Nichtraucher und heute kam die große Nachricht, Rauchen ist vielleicht gut gegen den Coronavirus, Jan. Das beschäftigt mich gerade total. Das kann doch nicht sein. Da hört ein leidenschaftlicher Raucher wie ich jetzt endlich auf, sagt goodbye zu den Kippen und dann haben französische Forscher herausgefunden, dass die Lunge durch Nikotin wahrscheinlich geschützt wird. Ich weiß nicht, ob der Arzt Dr. Marlboro heißt, aber auf alle Fälle ist das heute die weit verbreitete Kunde, die mich doch innerlich auch unruhig macht.
Dieselben Forscher haben übrigens herausgefunden, dass wenn man Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, dass der relativ schnell vorbei ist, wenn man aus einer Höhe von über 100 Metern irgendwo runterfällt. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen und das ist eine Therapie, die jetzt ausprobiert wird in Frankreich. Danach hat man kein Problem mehr mit Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Ja. Da gibt's ähnliche, da gibt's das, ich habe Schmerzen im Fuß, komm, ich hau dir eine ins Gesicht, dann hast du die nicht mehr. Das hat mein Fußballtrainer früher immer gesagt, der war noch von einer ganz alten, harten Sorte.
Ich bin ganz erschüttert, Olli, heute Morgen habe ich die Kanzlerin gesehen im Bundestag, die nochmal appelliert hat an uns junge Menschen, wir mit 20er, du und ich, dass wir jetzt zusammenhalten müssen, weil es ist die ältere Generation, es sind die Menschen jenseits der 70, die den Wohlstand unseres Landes aufgebaut haben und die wir jetzt schützen müssen, auf die wir jetzt Rücksicht nehmen müssen. Mir ist es eigentlich scheißegal, was mit mir passiert. Ich weiß, für mich ist das nur ein kleiner Schnupfen, wenn ich Corona bekomme. Aber es geht um die alten Leute. Und wir haben uns heute zum ersten Mal Gedanken gemacht, dass wir vielleicht mal mit alten Leuten in dieser Sendung sprechen. Mit sehr alten Leuten, die mal vielleicht in unser kleines jugendliches Forum hier holen. Die jungen Leute bei Spotify, die wissen ja oft gar nicht, weil die keinen Kontakt haben zwischen ihren ganzen Berghain-Raves und dem Drogennehmen zu ihren eigenen alten Leuten. Dass wir heute mal mit Menschen sprechen, die wirklich in der Risikogruppe sind. Und
Wir sind nicht alleine heute. Wir sind heute nicht alleine. Der Name unseres Gastes ist schon öfter hier in der Sendung gefallen. Und eifrige Hörer wissen gleich Bescheid. Aber auch ganz viele werden jetzt sagen, wer ist das denn? Wir werden ihn angemessen vorstellen. Er ist der Mitbegründer der Titanic. Das kann man schon mal sagen. Der neuen Frankfurter Schule. Und er hat ganz viele tolle Sachen gemacht. Und wir haben ihn schon sehr oft hier irgendwie uns gewünscht, als Gast zu haben, weil wir über seine Arbeit mit ihm reden wollten. Sag du seinen Namen, Jan.
Heute ist uns zugeschaltet aus, das ist direkt die erste Frage, aus Mallorca oder aus Deutschland, der legendäre Pit Knorr. Hallo Pit Knorr.
Hallo ihr beiden jungen Leute.
Jan hat sich extra so ein geringeltes T-Shirt heute angezogen. Da habe ich ihn gerade gefragt, ob er das von seinen Kindern geklaut hat, um noch jugendlicher zu wirken.
Ja, Herr Knorr, das hat funktioniert.
Wir haben uns hier auf du geeinigt. Ja. Wo bist du denn, Pit?
Ich bin in Frankfurt.
Und das wie ist die Lage in Frankfurt gerade? Alle draußen, Masken, Menschen mit Masken schon gesehen?
Ja, die laufen gerne mit Masken rum, sind alle sehr vorsichtig, fahren aber viel Fahrrad und sind zu Fuß unterwegs und so. Das ist also Sonnenschein und sich rumtreiben, aber immer schön Distanz. Das ist die Lage.
Wir haben viele junge Leute, viele auch, muss man ehrlicherweise sagen, junge, dumme Leute, die kulturell vielleicht nicht ganz so gebildet sind wie normale Menschen.
Ja,
also wir müssen niedrigschwellig einsteigen und wir müssen den Leuten mal erklären, was du beruflich machst und was ich bewundere total, deswegen auch die Eingangsfrage, wo bist du gerade, in Deutschland oder in Mallorca, dass in deinem Wikipedia-Artikel steht, lebt in Deutschland und Mallorca. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass du es geschafft hast.
Es stimmt nicht wirklich. Ich lebe in Frankfurt und bin gelegentlich in Mallorca. Dort zu leben wäre unfassbar langweilig und das geht auch nicht zurzeit überhaupt nicht. Da darf ja gar kein, kein Nicht-Resident sich aufhalten. Also da ist komplett tote Hose auf Mallorca.
Jetzt ist für unsere Hörer, die gar nichts wissen von dir, sagen wir einfach mal den Namen Otto Walkes. Du hast an seinem Werk eigentlich, früher gab es den Namen Ghostwriter, aber das ist eigentlich falsch. Du warst einer mit Robert Gernhardt zusammen, die dafür gesorgt haben, dass diese Karriere von Otto Walkes so toll wurde. Du hast viele Gags für ihn geschrieben, viele Arbeiten gemacht und bei den ersten vier Filmen mitgeschrieben, oder?
Richtig. Wir haben das Drehbuch geschrieben. Zu dritt. Das war diese Autorengruppe Gernhardt, Eilert, Knorr. Wir haben in dieser Formation circa 30 Jahre lang die Texte für Otto geschrieben. Die Bücher und schließlich auch die Drehbücher für die ersten vier Filme. Das war natürlich eine sehr, sehr erfreuliche Zusammenarbeit. Vorher hatten wir Titanic gegründet. Das war eine aufwendige und nicht so erfreuliche Sache, was zumindest das Fortkommen für Autoren bedeutete und so Investitionen und aber keinerlei Ergebnisse.
Wann habt ihr die Titanic gegründet?
79, vor 40 Jahren.
Ja. 40 Jahre? Ist, 41 jetzt, Jahre jetzt, ja.
Ja. 40 Jahre her und darüber kann man dann auch noch sprechen, aber das Spannende ist natürlich Otto. Und der Anlass...
Ich finde das alles ziemlich spannend.
ich will euch eine schöne Geschichte vom Erfolg mit Otto vielleicht gleich mal vorneweg erzählen. Autoren treten ja nicht so in Erscheinung bei so einem Star und so einem fantastischen Bühnenmenschen, der also Erfolg hat. Aber irgendwann stellt sich der Erfolg auch für die Autoren ein. Und das war spätestens beim ersten Film der Fall. Da hatten wir ja schon 10 Jahre.
Da habt ihr schon 10 Jahre zusammengearbeitet, als der erste Film rauskam. Ja. Also Gernhardt, Eilert und du, ihr habt auch an den Bühnenprogrammen bei Otto immer mitgearbeitet.
Ja.
Und das ist natürlich, ihr habt damit ja einen kongenialen Protagonisten gehabt mit Otto Walkes, der auf der Bühne diese Energie hatte und das alles auf seine ganz eigene Art und Weise auch rübergebracht hat. Ja? Und diese Arbeit, wenn man 30 Jahre zusammenarbeitet, das ist ja wirklich schon enorm. Jan und ich haben jetzt 8 Jahre zusammen auf dem Buckel. Und jetzt fängt schon bei uns an, so langsam ein bisschen zu kriseln. Ne? Ab und zu mal. Also es gibt lange Nachgespräche nach jeder Sendung. Wie hält man das 30 Jahre aus, mit 3 anderen Leuten zusammenzuarbeiten?
Das hält man deswegen gut aus, weil wir in Frankfurt saßen und Otto in Hamburg. Und da war immer so, dass man musste sich dann treffen, um irgendwas miteinander zu verabreden. Und dann lass mich kurz die Geschichte von diesem super Erfolg von dem Film erzählen. Wie gesagt, wir waren ja nicht sonderlich bekannt und dann plötzlich kommt dieser unfassbare Erfolg. Das Buch war schon wahnsinnig erfolgreich. Otto, das Buch,
ja, das 10 ich gehabt,
Wochen auf Platz 1 der Bestsellerliste, super. Und dann der Film, 14 Millionen oder irgendwie sowas Irres. Und dann war ich aber nach der Premiere, die war in Enten, zurück in dieses Haus, von dem die Rede war, auf Mallorca. Das hatte weder Strom noch Wasser, das war very basic, eine Putze. Und da sagten dann Freunde, weißt du eigentlich, was in Deutschland los ist mit eurem Film? Nee, was? Ja, da haben die gesagt, da geht die Post ab, da stehen die Leute Schlange, lies mal die Bildzeitung. Dann habe ich also den Produzenten angerufen, bin ich runter in den Ort gefahren, es gab ja noch keine Handys oder so. Und im Ort habe ich dann von der Bar aus den Produzenten in Berlin, Horst Wendland, angerufen. Ich sage, was geht ab, was ist los? Sagt der Junge, es ist nicht zu glauben. Sag, was machst du denn gerade? Wir hatten einen ziemlich guten Vertrag. Ich sag, ich streich mein Gartentor. Da schreit der alte Wendland ins Telefon, Junge, nimm Gold!
Ja, das war natürlich, glaube ich, für alle nach so langer Arbeit auch ein glücklicher Segen, dass dieser Film, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Film der Nachkriegszeit wurde.
Ja, das war's, ja. Ja.
Ich liebe den Film
immer leider schon sehr lange her.
Unzählige Male gesehen.
Weil wir das eben gesagt haben, wir laden heute die Risikogruppe ein. Du bist letztes Jahr 80 Jahre alt geworden.
Richtig.
Und bist jetzt in Frankfurt neben deiner legendären Tätigkeit als Autor natürlich auch ganz normaler Rentner und Risikogruppe. Wie lebt sich das denn als Corona-Opa Pitt Knorr? Musst du dich irgendwie einschränken? Achtest du jetzt mehr drauf, wenn du rausgehst, dass dich keine jungen Leute anhusten? Ist der Hass gegenüber jungen Leuten vielleicht größer geworden?
Es gibt überhaupt keinen Hass. sondern ein bisschen Schiss, ja.
Die Angst vor jungen Leuten.
Alt, nein, nicht vor jungen Leuten, sondern von der Möglichkeit zu erkranken mit einer Vorerkrankung und so. Und das war der Grund, als das Ganze so losging, dass ich gedacht habe, so jetzt, es ist von allen die Rede, von den Ärzten, von den Virologen, von den Schwestern und so weiter und von der Gefahr. Aber von der Gruppe selbst, von der Risikogruppe, wer kümmert sich um die? Und da habe ich gedacht, das könnte ich doch mal übernehmen mit ein bisschen witzigen Geschichten und habe eine Figur erfunden. Die Figur heißt Opa Corona. Und dann habe ich angefangen, Verse zu schreiben aus dem Alltag von Opa Corona. Diese Verse habe ich per E-Mail an eine größere Gruppe von Freunden und Bekannten geschickt. Die fanden das toll, mach weiter und so. Und dann wurde die Gruppe immer größer. Dann habe ich jetzt eine E-Mail-Liste von 130 Leuten. Und die schicken weiter und teilen und so. Es gibt mich auch neuerdings, dazu hat man mich überredet, auf Facebook.
Da musst du aber aufpassen mit Datenschutz und dass du nicht in irgendwelche komischen rechten Kreise reingezogen wirst. Es geht bei Facebook ganz schnell. Damit wir uns vorstellen können, was Opa Corona ist, hast du vielleicht ein paar Verse? Sind die präsentabel oder funktionieren die nur als E-Mail?
Na, die funktionieren auf Facebook ja auch bei Pit Opa Corona Knorr, so heißt diese Adresse. Pit Opa Corona Knorr. Aber als ich angefangen habe, da habe ich gesagt, jetzt passt mal auf. Die Risikogruppe schlägt zurück. Ich erkläre mich zum Wehr- und Humorbeauftragten. Und jetzt gibt es also Berichte aus dem Alltag von Opa Corona in Versen von Pit Knorr in Klammern 80. Und das ging so los. Was man vom Opa sagen kann, der Opa ist ein alter Mann. Darauf ist er jetzt reduziert. Er hat das nur noch nicht kapiert. Der Opa lebte recht bequem mit seinem Lungenemphysem. Doch jetzt gilt er als vorgeschädigt und wäre im Ernstfall schnell erledigt. Der Opa stellt Vergleiche an, weil er sich noch erinnern kann. Im Krieg, da wurde mehr geboten an Hunger, Not und auch an Toten. Der Opa macht sein Testament, das er mein bester Wille nennt. Er will noch vor dem Sterben den ganzen Clan enterben. So, also, so ging's los.
Sehr gut.
Inzwischen sind 50 Verse und Gedichte rausgegangen, so ungefähr.
Und die schreibst du jeden Tag, wenn du,
ja.
Wenn du, ja. Das ist aber, ich meine, nach wie lange, du bist seit 50 Jahren in diesem Beruf ungefähr tätig, kann man, glaube ich, sagen. Ist das so eine Spielerei, du dir morgens erlaubst, nach dem Aufstehen sowas zu schreiben, jeden Tag? Ist das so eine, damit man auch, sage ich mal, seine eigene, so einen Rhythmus im Tag hat, wenn man doch die ganze Zeit jetzt gerade zu Hause sein muss und so ein Gerüst sich baut, wo man, sag ich mal, also ich jedenfalls habe das Problem, dass ich jetzt immer bis 12 schlafe. Ich brauche einen Job morgens.
Nee, bei mir ist das jetzt nun, das war früher so und dann kam Corona und seitdem treibt's mich um. Ich wache nachts auf und lass mir Verse einfallen und ich bin aus einem Faulenzer- und Ruheständler-Dasein in so eine, ja, geradezu panische Art zu reimen und zu schreiben geraten. Meine Freunde da, die sagen, was ist mit dem Alten los? Plötzlich wird er wieder aktiv. So läuft das umgekehrt. Also.
Jetzt haben die Politiker diese Corona-Krise gehoben auf das schlimmste Ereignis, was wir gemeinsam bewältigen müssen seit dem Zweiten Weltkrieg. Du hast jetzt ein paar Vergleiche. Du bist ein paar Jahre älter als wir. Du bist über 80 Jahre alt und hast schon viele schlimme Krisen durchgemacht. Ist denn dieser Vergleich oder dieses Hochheben von Corona auf diesen unrühmlichen Sockel wirklich gerechtfertigt? Oder war der Krieg noch schlimmer, war der Kalte Krieg noch schlimmer? Gab es noch schlimmere Krisen in den letzten 75 Jahren?
Also die Bankenkrise geht ja am Normalbürger einigermaßen vorbei, ja. Ist es ja nicht so, wo man Ängste hat, so persönlich. Also nach dem Krieg, würde ich mal sagen, ich war 2 Wochen alt, als er losging. Ich kann immer sagen, ich habe mit der Sache nichts zu tun gehabt, aber als der vorbei war, da ging es von da ab, ging es bergauf. Es war wirklich nur noch, was mich persönlich betrifft, das Schlimmste hatte ich in meinem Leben hinter mir. Und jetzt, der Blick zurück ist ganz sicher interessanter als der Blick nach vorne, wenn man 80 ist. Und ich habe da keine Probleme. Es war nichts Schlimmeres in der Zwischenzeit als jetzt. Aber das hängt ja nicht nur mit Corona zusammen, sondern mit der Tatsache, dass man selber auch schon so alt ist. Das ist doch der springende Punkt. Ich habe keine Angst.
Du bist wirklich eine Risikogruppe. Du hast wirklich eine Vorerkrankung.
Ja, habe ich. Zu viel
irgendwas gekifft, mit der Lunge.
Zu viel geraucht. Ja, hör auf. Ist aber schon 10 Jahre her.
Wann hast du aufgehört zu rauchen?
Vor 10 Jahren.
Ui. Und was ist passiert, wenn ich fragen darf?
Ja, ich habe dann so COPD bekommen, immer mal wieder so nicht richtig gut atmen können. Und dann bin ich zum Lungenarzt, hat er mich derartig niedergemacht, wenn Sie nicht sofort aufhören und so. Das habe ich dann angenommen und habe aufgehört und bin jetzt mit Medikamenten ganz gut eingestellt. Also ich habe im Augenblick damit keine Probleme, aber ich bekäme sie natürlich, wenn ich mir diesen Virus einfangen würde.
Ja. Ich habe vor genau fast 3 Wochen aufgehört zu rauchen. Es ist noch nicht ganz 3 Wochen. Und für mich ist es immer noch ein harter Kampf. War das für dich auch so ein harter Kampf, wenn ich mal kurz unter Leitgenossen fragen darf?
Oh, liebe Zeit, das war gruselig. Man erinnert sich nur ungern.
Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du drüber hinweg warst?
Weil der so radikal auf mich eingeredet hat. Aber wirklich überzeugend, der Lungenfacharzt. Ging das eigentlich? Und dann habe ich mich einfach diszipliniert. Außerdem, wenn man mal so richtig Atemnot hatte und so notfallmäßig ins Krankenhaus musste, dann geht das schneller, ja? Da bist du
das
nämlich ziemlich überzeugt, dass jetzt Schluss sein muss. Also so ist es gelaufen.
Ich bin jetzt schon davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, obwohl es ein harter Kampf ist und ich mit schweren, launigen Tagen zu kämpfen habe gerade. Ja. Jan musste auch schon drunter leiden, den rufe ich manchmal abends an und schreie ich ihn einfach an. Aber das ist auch das geht hoffentlich vorbei. Ich muss noch mal eine Frage stellen, ja, ganz kurz. Zu diesem tollen Kollektiv, Robert Gernhardt, Bernd Eilert, Piet Knorr. Es ist irgendwie so, ich denke mir in meiner Romantisierung, waren das 3 coole Typen, die aus einer Leichtigkeit heraus einen ganz eigenen Kosmos an Humor geschaffen haben, ganz viele tolle Sachen gemacht haben, die viele Leute auch gar nicht mehr kennen, jenseits dieser Otto-Geschichten. Und wie war denn wirklich das Arbeitsklima? Wart ihr so 3 Leute, die das mit einem diebischen Humor gemacht haben oder mit einer Ernst? Weil Robert Gernhardt zum Beispiel wirkte auf mich immer sehr ernst als Person. Und ich weiß nicht, wie das war, wenn ihr 3 zusammen war. Wurde da aus so einer Leichtigkeit heraus geschrieben oder Sachen also entwickelt? Oder war das schon sehr harte, disziplinierte Arbeit?
Es war vielleicht nicht hart, aber diszipliniert. Wir haben uns pünktlich getroffen, sagen wir mal so 10:30. Dann haben wir eine halbe Stunde Kopfgymnastik gemacht, uns über alles Mögliche unterhalten. Und dann haben wir angefangen zu schreiben. Und da stellte sich heraus, 3 sehr unterschiedliche Typen, Charaktere, unterschiedliche Zugänge zu komischen Pointen zu. Und das ergänzte sich toll. Das war, und wir hatten alle einen ziemlichen, muss ich mal in aller Angeberei sagen, ziemlich guten Bildungshintergrund. Wir griffen auf allerlei Wissen zurück und konnten viel, viel parodieren und aufnehmen und so. Und das hat sich ja dann auch in ziemlich klassischen Sketchen niedergeschlagen. Also es gibt immer noch, also nach all den Jahren erinnern sich die Leute immer noch an Kleinhirn, an Großhirn oder Susi Sorglos und solche Geschichten. Ja, die waren halt alle von uns. Uns hat das Spaß gemacht. Es ist doch toll, einen Job zu haben,
klingt das wieder einer der tollsten Jobs, die man haben kann.
Ja, der Erfolg darin besteht, dass die anderen darüber lachen. Ja. Das ist eine wirklich schöne Beruf gewesen.
Hast du noch viel Kontakt zu Bernd Eilert?
Ja. Wir haben uns gerade wieder am Telefon gestritten und über unsere gerade Lektüre.
Aber da gibt es also auch mal einen gesunden Streit. Gab es mit Robert Gernhardt auch mal so eine gesunde, also es gab auch eine gesunde Streitkultur zwischen euch, weil ihr ja 3 unterschiedliche Typen wart?
Zweifellos. Wenn der Robert sagte, wir müssen weg vom Schreibtisch, wir müssen raus ins Leben. Und ich hatte gerade 3 Stunden geschlafen und kam aus dem prallen Leben und durfte das aber nicht sagen. Ja, das war nicht wirklich Streit, aber wir haben nie einen Vertrag miteinander gehabt. Wir haben uns sehr gut verstanden, bis dann Robert 2006 eben leider starb.
Ja.
Und dann war eben auch Schluss mit dieser Gruppe. Leider. So ist das.
Wobei als deutscher Satiriker ist das bei aller Tragik, muss man Robert Gernandt schon sagen, ein großes Glück zu sterben, weil Satire ist ja eigentlich immer dann erst gut, wenn der aktive Satiriker das Zeitliche gesegnet hat. Denn dann kann der deutsche Kulturrezipient aufatmen und weiß, es kann nichts Schlimmes mehr passieren. Jetzt kann man ihn verehren. Satiriker zu Lebzeiten immer undankbar. Wenn sie tot sind, sind sie toll.
Ja, ja. Du bist schon auch zu Lebzeiten toll, das muss ich mal sagen. Ja. Also als Satiriker, mal von Satiriker zu Satiriker. Was ihr bei Neo-Magazin da gemacht habt, da war doch zum Beispiel mal, das war doch der klare Beweis dafür, dass Satire was bewirken kann. Das war ja, stand ja sonst immer Denkanstoß und mehr nicht, gell? Ist ja witzig, Unterhaltung.
Die Frage, will man das? Will man denn wirklich was bewegen? Das war ja auch eher ein Versehen. Das lag ja nicht daran, dass der Witz so gut war.
Das mit Erdogan.
Sondern dass die Welt ein bisschen durchgeknallt war. Also normalerweise sollte doch die Welt so sein, dass Satire sich wie so eine Katze an so einem Kratzbaum abmüht, aber letztlich damit da nichts ausrichten kann. Wie furchtbar eigentlich, dass man dann sowas passiert.
Ja, aber so furchtbar war es nicht. Ich fand's toll. Oder als Schwiegersohn gesucht. Ich meine, so Undercover-Geschichten, das ist doch großartig. Ich hab's sehr, sehr gemocht.
Hast du die Übersetzung gemacht für den Beatles-Film Help?
Nein, habe ich nicht.
Ach so, weil Help, da steht irgendwas mit Help in deiner Wikipedia.
Ja, das gab ein... Robert und ich haben, bevor wir für Otto geschrieben haben, ja schon einige Jahre... Radioserien geschrieben, sowas, so komische Geschichten.
Ach, das war eine Radioserie.
Und die hieß Help. Und dann gab es eine, die hieß Dr. Seltsam Sonntagssortiment und so. Das war noch beim Hessischen Rundfunk. Der macht sowas heute nicht mehr. Diese schönen Verse, die ich im Laufe der letzten 4 Wochen geschrieben habe, die gibt es zum Beispiel jetzt vertont. Viele. Großartig von Markus Neumeier. Der Hessische Rundfunk will das nicht senden. Die eine so schöne Comedy-Tradition haben. Nee, das ist denen jetzt zu frech und in diesen harten Zeiten darf man nicht lachen. Aber darum geht's doch gerade, dass man lachen soll. Das ist doch mein Ansatz.
Und wir haben ganz ehrlich, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk was nicht haben möchte, geht man einfach zu Spotify. Und da findet das meistens ein Publikum, was dankbar ist und froh, dass nicht nur Technomusik da auf die App kommt. Ah, magst du uns zum Abschied noch einen Vers, einen aktuelleren Vers, also nicht den, mit dem es angefangen hat, sondern vielleicht den von heute oder von gestern?
Ja, das ist ein längerer. Ich habe einen Vers für euch.
Oh.
Wenn Opa euren Podcast hört, dann ist das Einzige, was ihn stört, was ihn ein wenig runterzieht, dass man euch dabei gar nicht sieht. Er sähe sich nämlich gerne an, den Schulz und auch den Böhmermann. Alles andere könnt ihr da euch bei Facebook anschauen und ich schicke auch gerne meine Mails weiter rum und wenn ihr das wollt.
Ich würde wahnsinnig gerne.
Ich habe eine Tochter, die schwärmt von euch, von der habe ich alles erfahren, habe ich die Technik mit euch kommunizieren zu können gelernt und das war also Anna, mein Goldschatz, lässt euch sehr herzlich grüßen.
Ganz liebe Grüße vielen auch an Anna.
Ja, liebe Grüße zurück. Pit Knorr, vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, im stressigen Corona-Alltag einmal kurz bei uns vorbeizuschauen. Olli ist in seinem Haus der gute Geist. Gibt es bei dir im Haus auch jemanden, der klingelt und Sachen für dich einkauft? Das machen Leute bei dir?
Ja, das gibt es. Eine sehr freundliche Kollegin meiner Frau, die natürlich jünger ist und die das dann auf sich genommen hat und freundlicherweise die größeren Einkäufe uns bringt.
Vielen Dank, dass du da warst und mal bei uns reingeschaut hast. Das ist eine große Ehre. Wenn die Skype-Verbindung bei mir jetzt nicht so schlecht wäre, würde ich noch ein paar rasante Fragen stellen. Aber vielleicht schaffen wir das irgendwann nochmal. Weil ich habe noch einige Fragen. Wir waren ganz überrascht, als diese Anfrage, also beziehungsweise die Nachricht kam, dass du bei uns in die Sendung kommst, weil wir gedacht haben, ich wusste gar nicht, wo du momentan bist, auch wie gesagt, und was du machst. Ja. Und es ist ganz toll. Und wenn man sich jetzt deine Verse angucken will, da geht man auf Facebook.
Ich habe noch eine Kleinigkeit.
Ja, okay.
Alles, was man über mich googeln kann und Wikipedia und so.
Ist gelogen.
Ist richtig, mehr oder weniger. Aber ich habe ein kleines Geheimnis, auch was diese Hörspielerei betrifft.
Ja?
Ich bin die Stimme von in einem Videospiel, das heißt World of Warcraft.
Wow, echt?
Hey.
Was? Was?
Jawohl.
Von wem bist du die Stimme?
Wie bist du da? Wie ist das denn zustande
von
gekommen?
Von Bran Bronzebeard. Und das ist ein miserabel bezahlter, aber doch sehr angenehmer, freundlicher Job. Und ich würde gerne mehr solche haben, weil meine sonore Stimme so überzeugt.
Ich habe gerade angegeben, Pit Knorr und World of Warcraft, kein einziger Treffer. Das ist ein offenbar...
Na, woher denn? Ich habe ja nie das an die große Glocke gehängt. Ich wollte ja auch für euch noch mal eine kleine Überraschung.
Aber Pit, wie heißt der Charakter? Ich habe das akustisch gerade nicht verstanden. Wie heißt der Charakter?
Bran Bronzebeard heißt der Charakter.
Bran Bronzebeard.
Ja.
Ist eine Mischung aus Blackbeard, Charles Bronson. Die haben da so einen Charakter.
Ach, das ist so ein kleiner... blöder Zwergenkönig, so rumkämpft. Ja, also ich habe ihn noch.
Da werden sich bestimmt viele Hörer gerade freuen, die das spielen.
Ich glaube, wenn ich das in der Titanic-Redaktion erzählt habe, dann war, du interessiert nicht, ob ich Otto-Texte gemacht habe, ob ich der Gründer von unserem Blatt war. Was machst du? World of Warcraft. Ja, so, ja.
Also, hast du noch ein Titanic-Abo?
Ja, ich krieg das natürlich regelmäßig, ja.
Ist aber nicht mehr so gut wie früher. Das ist ja immer der Satz, den man dazu sagen muss. Früher viel besser.
Natürlich, alles war früher besser.
Ja. Ist immer so. Auch wir beide waren früher besser, Jan und ich.
Ich sage jetzt vielen Dank, Pit Knorr, dass du die Zeit gefunden hast. Bleib gesund.
Ja, bleib, ich gebe mir Mühe.
Mundschutz, guck mal, ich hab mir heute einen Mundschutz gekauft bei einer kleinen Änderungsschneiderei bei uns im Örtchen. Und der hat kein Geschäft mehr. Dann bin ich reingegangen und hab gesagt, ich hätte 5 Mundschutz und hab ihm 50 Euro gegeben. Aber auch, weil ich es nicht kleiner hatte. Und weil das 50 Euro gekostet hat. Aber hat er selbst genäht. Hier, so, und so klingt das jetzt.
Pitt hat auch einen, oder?
Wenn ich den hier liegen hätte, ja, dumm, habe ich nicht vorbereitet. Da hat mir ein Fan so einen Mundschutz geschickt und da ist Opa Corona drauf gestickt.
Okay. Ne? Wenn man nur Opa Corona eingibt bei Facebook, findet man deine Seite bestimmt auch. Pit Knorr, Opa Corona, richtig?
Ja, genau.
Super. Vielen lieben Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Das ist eine große Freude gewesen.
Ich danke euch.
Ja, und vielleicht finden wir irgendwie. Jan sieht jetzt. Ach, nimm die Maske ab, Jan. Das sieht aus.
So, sorry, der Maskenmann. Vielleicht finden wir, wenn das alles vorbei ist, vielleicht finden wir dann die Gelegenheit, uns im Studio und ohne Maske und alle geimpft und nicht mehr Risikogruppe mal persönlich zu sehen. Dann ist es auch einfacher, schnelle Fragen zu stellen. Und dann wollen wir alle schmutzigen Details aus dem Nähkästchen über Otto Waalkes und das, was ihr damals mit dem ganzen vielen Geld gemacht habt, wissen.
Das machen wir. Schön.
Ja, pass gut auf dich auf. Bleib gesund.
Okay,
und alles
tschüss. Liebe. Danke vielmals für alles.
Danke.
Tschüss, Pit Knorr.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und flauschig.
Hey, hier sind wir beide nochmal. Und das eben gerade war Pit Knorr bei uns. Tatsächlich. Jan, meine Verbindung war so schlecht und ich wollte das nicht
meine
sagen.
Meine auch. Und es war nicht die technische Verbindung, sondern die intellektuelle Verbindung. Das ist eine ganz andere Art von Humor aus einer Zeit, wo die Menschen noch gebildet waren. Und das war wie so zwei Universen, die aufeinander getroffen sind. Und es liegt nicht an Pit Knorr und auch gar nicht an Skype, sondern an uns. Ich hoffe, das Interview
war trotzdem einigermaßen. Bei mir lag es auch an Skype, weil ich habe den teilweise kaum verstanden, beziehungsweise das Bild. Ja. Ich wollte aber nicht unhöflich sein, weil ich mich so gefreut habe. Jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen. Vielleicht kriegen wir es hier nochmal hin, wenn dieses Corona-Szenario vorbei ist, den ins Studio einzuladen. Ich glaube, da hat noch viele Sachen zu erzählen. Nerdige Sachen, die bestimmt nicht jedem interessieren. Aber das ist mir auch egal. Letzte Woche hatten wir Dirk von Lotze bei uns und Leute fragen, wer ist denn das? Wir haben Bjarne Mädel da. Leute fragen, wer ist denn das? Und dann schreiben wir, es sind immer nur Typen, die schreiben, ladet doch mal jemanden ein, den wir auch kennen. Und dann, wen denn? Montana Black oder
Michael,
was?
Oder Michael Jackson oder wen sollen wir einladen, Alter? Ganz ehrlich. Dafür nee, das ist immer noch die falsche Runde.
Das ist immer noch, und wir laden hier Leute ein, die wir gut finden, die wir toll finden. Das ist auch unsere ganz eigene Entscheidung. Wen wir jetzt, Jan, das muss ich kurz, ich weiß, dieser ganze Gossip-Talk, der ist für mich eigentlich durch. Und ich will der Letzte sein, der sich über Michael Wendler unterhält. Aber das Ding habe ich gesehen, Michael Wendler und seine, wie heißt sie, Laura Müller.
Laura, seine Laura.
Die verkaufen jetzt den Verlobungsring, den er ihr geschenkt haben, bei einem Juwelier für 59 Euro. Das ist natürlich, der sieht genauso aus wie der, aber
mega geil.
Und du kannst den gleichen Verlobungsring dir kaufen, wie der Wendler und seine Laura haben. Und der ist natürlich, das ist aber ein Weißgoldring. Ich habe das Video extra mir angeguckt, zweimal. Sie hält den Ring in die Kamera und sagt, hier, der ist Weißgold, das sind mehrere Karat. Ihr könnt ihn jetzt kaufen für 59 Euro und stellt einen Ring daneben, der genauso aussieht, damit die Fans den sich kaufen. Das ist also...
Es ist mega geil und man weiß genau, sie werden damit nie reich, sondern es gibt ein paar Idioten, die das machen und so richtig geiler Umsatz wird es nicht. Aber es ist doch nur konsequent, das komplett auszukosten. Finde ich überhaupt nichts Verkehrtes dran. Meinetwegen, er hat sich jetzt auch die Nase machen lassen und irgendwie die Verlobung für eine RTL verkauft. Es ist mir doch scheißegal. Es ist besser, als jetzt irgendwie Prominente, die keine Prominenten sind, im Big Brother Haus einzusperren. Ich gucke mir gerne den Wendler an und ich muss sagen, habe ich gestern getwittert und das ist wirklich, achte mal drauf, am meisten leiden unter der Corona-Krise die Gelnägel von Sandy Meyer-Wölden und Laura Müller, weil die können nicht in die Nagelsalons gehen, die sind so aufgeklebt und genau wie Haaransätze langsam rauswachsen, weil kein Friseur auf ist. Bei Nägeln geht das noch ein bisschen schneller. Die Nägel von Laura Müller sind so auf der Mitte des Nagels inzwischen angekommen, dass man die, glaube ich, so nach unten abknipsen kann. Das geht aber nicht, weil das Nagelbett dann komplett aufreißt.
Oh.
Es ist tückisch. Es ist, wenn man jetzt Gelnägel, es ist nicht die richtige Zeit für Gelnägel. Wenn ich das System Gelnagel richtig verstanden habe, werden die mit UV-Licht da drauf geklebt und du kriegst die halt nicht mehr ab. Die müssen rauswachsen.
Ja, die müssen rauswachsen.
Das sieht ganz furchtbar aus.
Und momentan kann nichts gemacht werden. Da wollten wir jetzt auch mal eine Charity-Aktion ins Leben rufen für all diese Gelnägel.
Für die Gelnägel.
Die Gelnägel-Charity. Jan, wir haben vor drei Sendungen, als Piane da war, haben wir diesen tollen Bericht über das Wollenberg vorgelesen. Die Michael-Armer-Party, die goldene Zeit, die Nullerjahre in Hamburg, als es noch hip war, mit Dieter Bohlen, Scooter und Michael Ammer zusammen in Lütten zu saufen und natürlich noch viel mehr. Und dazu hat mir Folgendes geschrieben, weil wir uns gewundert haben, was macht eigentlich Michael Ammer oder gibt es noch andere geile Stories aus der Zeit? Und jetzt hat mir geschrieben, ich sag mal den Namen des Mädchens nicht, hallo liebe Party-People, Olli und Jan, ich bin 19 Jahre alt und meine Kindheit wurde mit der Erkenntnis beendet, dass meine jetzt 33-jährige Schwester als Ammer-Girl on Tour war. Dank ihres damals einwandfreien, gerade mal 18 Jahre alten Aussehens durfte sie mit einer Freundin auf der Couch in Handnähe des Party-Kings posieren. Besonders intensiv an diese Zeit erinnert uns das Foto von ihr, züngelnd küssend mit besagter Freundin auf der Bild-Titelseite, beschriftet mit Ammers Lesben.
Oh Gott, ey.
Besonders meine Großeltern waren begeistert von dieser speziellen Aufmerksamkeit. Leider, beziehungsweise zum Glück, sind alle Fotos aus dem Internet verschollen, nur noch in unseren Köpfen abrufbar. Was Ammer sonst macht, kann ich euch leider nicht sagen, aber vielleicht erheitert dieser Ausflug in die Vergangenheit. Macht bloß weiter mit der Yoga-Lehrerin. Liebe Grüße, ... Dankeschön für die Nachricht. Dann wollte Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ach, stell dir mal vor, das ist dann irgendwann ein Kind aus deinem ganzen Pool von Kindern mit Michael Ammer auf so einer Party. Da wird bei mir aber, weißt du was? Da tanzt der Kartoffel.
Der Arsch aber Kirmes.
Ja, der Kartoffel aber nochmal Kirmes auf dem. Naja, okay. Hier schreibt mir noch, da wollte ich mich bedanken. Wir haben zweimal eine Stimme hier gehabt. Ich möchte die Namen nicht auch aussprechen. Von einer Yogalehrerin. Saskia Weisheit hat mir nochmal geschrieben. Sie war gestern und vorletzte Woche auch schon mal mit einer charismatischen Stimme zu hören. Und dann habe ich gesehen, dass Saskia Weisheit Regisseurin ist und für Terra X zum Beispiel wahnsinnig viele Sachen macht und Moderatorin ist und einfach mal so hier mir so ein paar Soundfiles zugeschickt hat, die sehr gut sind. Vielen lieben Dank, Saskia Weisheit, und liebe Grüße, wo auch immer du dich gerade aufhältst. Ja, das wollte ich noch loswerden. Was habe ich hier noch? Jan, ich habe noch eine Nachricht, glaube ich, die hier...
Hä? Du mit deinen Mails, du bist so ein kleiner Sekretär geworden in der Zwischenzeit. Immer wie ich stelle das mal wieder aus, dass die Mails weitergeleitet werden, habe ich dir versprochen. Morgen ist Schluss.
Nee, Sonntag noch. Bis Sonntag habe ich gesagt. Und dann
bis Sonntag noch und dann mache ich dir Montag, drehe ich den Mailhahn zu. Das geht dann alles wieder ins Sekretariat. Das ist auch nicht gut für dich, wenn du da so viel Informationen hast. Du musst als Künstler weiter frei sein. Da darf man sich nicht so sehr nach dem Willen des Volkes richten. Das ist ganz wichtig.
Ja, du hast vollkommen recht. Ja, ich würde mal sagen, das war heute unsere kleine launige Show für den Freitag. Oder was haben wir für einen Tag?
Ja, heute ist Freitag. Ich weiß, wir sind ein bisschen durcheinander, weil das jetzt gerade es hat mich technisch sehr geschlaucht, weil ich musste immer lange warten, bis du was gesagt hast, bis genau was gesagt hat. Ich hoffe, dass das Interview ist einigermaßen hörbar zusammengeschnitten. Und wenn das Interview toll war, ist es ausschließlich Susanne Wünsch und dem gesamten coolen Team vom Apparat zu verdanken, was sich da die Nächte um die Ohren schlägt und wirklich teilweise mit Soundprogrammen uns zurechtschnibbelt und die ganzen furchtbaren Sachen rausschneidet. Vielen Dank dafür. Und wir hören uns am Sonntag wieder mit
einer Sache noch.
Was denn?
Mir schreibt noch einer, Paul Schockemühle. Ja, Schockemühle hat den Pferden, da haben wir auch drüber geredet, hat den Pferden beim Sprung über ein Hindernis im Training nicht aufs Knie geschlagen, sondern auf das Griffelbein. Genauer gesagt, auf den Kronenrand, dem Übergang vom Vorderbein zum Huf. Zusätzlich wurde diese Stelle vorher noch mit einer Salbe eingerieben, die sich schmerzempfindlicher machte. Die Methode nennt man Barren. Das ist ungefähr so, als ob man einen Menschen auf den äußersten Knochen seines Handgelenkes schlagen würde. Liebe Grüße. Also die Spedition allerdings gehört seinem Bruder Alvin, der mit diesen Machenschaften nichts zu tun hatte.
Übrigens, dann ziehen wir das natürlich zurück. Sorry, Alvin Schockemühle.
Sorry, will ich auch zurückziehen. Und wahrscheinlich macht das Paul Schockemühle auch nicht mehr mit den Pferden. Inzwischen schlägt er nur noch mit dem Zollstock. Keine Ahnung. Nein, wollen wir alles Liebe auch in diese Richtung. Und wir verabschieden uns. Wir haben wahnsinnig viel Post bekommen. Hört mal auf zu schreiben. Ich kriege das nicht alles untergebracht in die Sendung. Und passt auf euch auf.
Fühl du dich mal nicht verpflichtet, das alles vorlesen zu müssen. Wir sind am Sonntag wieder da mit einer großen Ausgabe. Wir werden am Sonntag wieder Gäste da haben, weitere Premium-Gäste. Und ich möchte nur eine kurze Frage stellen an alle Leute, die letzten, ich sag mal, so vor 3 Wochen angefangen haben, sich abends um 9 auf den Balkon zu stellen und zu klatschen. Warum klatscht ihr jetzt eigentlich nicht mehr? Also warum klatscht keiner mehr?
Warum klatscht abends keiner?
Wird die Arbeit nicht mehr wertgeschätzt? Oder was ist da los?
Und warum, ich will mich nicht wiederholen, aber warum sind die Straßen alle voll? Warum ist hier Feierabendverkehr im Stau? Warum sind die kleinen Läden alle schon wieder auf? Und wer den Drosten, hast du Professor Christian Drosten Podcast gehört, den aktuellen?
Dr. Drosten verzweifelt an der Welt, ganz ehrlich.
Der verzweifelt an der Welt und ich möchte gar nicht immer hier, ich möchte es auch nicht, aber es ist nun mal auch unsere Aufgabe. Wir machen diesen Podcast hier nicht nur, um total zu unterhalten, sondern weil wir das auch als Aufgabe sehen, also ich jedenfalls, Sachen, die ich
für richtig... Ich nicht.
Du nicht, Jan, sowieso. Das habe auch ein Ringel-Shirt an. Warte mal, ich mach mal kurz ein... Guck mal in die Kamera.
Warte. Jetzt so.
Warte, ich muss noch ein Foto machen. Halt, Jan, warte. Noch nicht. Warte. Worum geht das jetzt nicht? Okay, oh Gott, das sieht aber alles ein bisschen schräg aus. So, und jetzt ich noch mit drauf. Super.
Jetzt
haben wir ein schönes Foto auch noch. Liebe Leute, also setzt diese scheiß Maske auf. Hört auf, das alle in Frage zu stellen. Wenn ihr alle Virologen seid und es besser wisst, na, dann gebt mir fundierte Nachrichten. Aber hört auf, diese Links zu schicken von Dr. Vodafone. Hier, dieser Typ Wodak, der ist jetzt bei so einem YouTuber gewesen, der von vor 3 Wochen, der so ein Typ, der vom Jahr noch erzählt hat, dass die Erde eine Scheibe ist. Hört auf, mir die Scheiße zu schicken, Leute. Ihr wisst es auch nicht besser. Hört auf, nur aus Systemgründen, weil euch das System nervt, irgendwas zu sagen. Hört auf mit diesem Merkels Marionettenscheiß. Lest ein gutes Buch. Legt euch hin aufs Sofa. Macht was für den Kopf. Aber hört auf zu nerven.
Genau. Bis übermorgen. Ciao.
Tschüss.